Kleider machen Leute. Ich bin vor ein paar Wochen im Autohaus Röwe gewesen, was ja ein gutes Autohaus ist, und ich war gut angezogen. Also, ne? Und wenn man da gut angezogen hinkommt, dann kommt sogar Frau Röwe und sagt Guten Tag und fragt, was man auf dem Herzen hat. Nach mir kam ein Herr, der hatte einen blauen Anzug an, wie ich ihn sonst immer anhab, so eine Latzhose. Dem hat sie irgendwie nicht die Hand gegeben. Kleider machen Leute. Und seien wir mal ganz ehrlich, so ein kleines bisschen was ist dran. Ne? So ein kleines bisschen was ist dran. Es gibt bei diesen Kleider machen Leute, gibt es mehrere Aspekte, die wir da mal betrachten wollen. Der erste Aspekt ist das Äußerliche. Jetzt ist ja das Äußerliche. Im Petrusbrief wird geschrieben, dass wir nicht mit Haarflechten und Goldumhängung, Kleider anlegen und so weiter uns ausschließlich beschäftigen sollen, sondern es geht darum, was drinsteckt im Menschen. Ich habe bei einem Ausleger gelesen, wenn wir Christen zum Gottesdienst gehen, dürfen wir uns gerne ein bisschen schön machen. Wir treten vor Gott. Wir sollen einander keinen Anstoß erregen. Die Frauen dürfen gerne aufpassen, dass sie sich so kleiden, dass die Männer auch noch zuhören können. Ihr wisst, wie ich es meine. Also wir treten vor Gott und wir dürfen auch gerne schön aussehen dabei. Gerne dürfen wir das. Wenn aber jemand 5 Stunden morgens vor dem Spiegel steht und hat keine Zeit für die Morgenandacht, dann ist was faul. Es gab wohl damals im alten Rom eine Sitte mit dem Haarflechten. Da brauchte man Stunden, um eine Frisur herzustellen. So ähnlich wie die Rasterlöckchen heute vielleicht. Das sollen die Menschen nicht tun. Und wenn das von außen schön aussieht und drinnen ist nichts, dann nützt das Äußere auch nichts. Ich denke, das haben wir alle verstanden. Oh, jetzt kommt sogar noch, wo das steht. Jetzt kommt eine Sache, Kalli, schön, dass du hier bist. Liebe Brüder, wie könnt ihr behaupten, an Christus, den Herrn der Herrlichkeit, zu glauben, wenn ihr bestimmte Menschen bevorzugt? Nehmen wir zum Beispiel an, in eure Gemeinde kommt ein teuer gekleideter Mann mit kostbarem Schmuck und ein armer Mann in schäbiger Kleidung. Und ihr würdet dem Reichen besondere Aufmerksamkeit schenken und ihm einen guten Platz anbieten, zu dem Armen aber sagen, du kannst da drüben stehen oder dich auf den Boden setzen. Zeigt diese unterschiedliche Behandlung nicht, dass ihr euch von falschen Motiven leiten lasst? Wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, es ist nicht so weit hergeholt. Es ist nicht weit hergeholt. Die Gemeinden freuen sich natürlich, wenn sie Menschen in die Gemeinde bekommen, die auch in der Welt etwas darstellen. Und ich gebe zu, dass ich auch nicht frei von diesem Gedanken bin. Ich freue mich immer sehr, wenn besonders kluge, studierte Menschen ganz tiefgläubig sind. Darüber freue ich mich ganz doll, weil es mir zeigt, dass es kein Zeichen von unbedingter Dummheit ist, wenn man Gott glaubt. Aber diese Äußerlichkeiten, die uns so schnell beeindrucken, ist kein Zeichen von dem, wie Gott es meint. Gott wurde arm für uns und er schaut, wie es bei uns drinnen aussieht, nicht draußen. Das Äußere, das darf man gerne tun, damit es mit dem Inneren übereinstimmt. Man darf durch seine Kleidung zum Ausdruck bringen, dass man Ehrfurcht vor Gott hat, Respekt und seinen Geschwistern nicht zum Anstoß werden möchte. Ich will das mit den Äußerlichkeiten auch nicht so ganz weit übertreiben. Hier ist ein Bild, dazu kommt ein Text. Der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr sieht aber das Herz an. Das ist die Geschichte der Berufung von König David. Samuel wird losgeschickt zu Isai, hieß er, glaube ich, der Vater von David. Es sind 7 Söhne zu Hause. Samuel weiß nicht, wen er berufen soll. Er wusste nur, er soll da zu Isai hingehen. Und Gott wird ihm den zeigen. Und dann werden nacheinander die 7 Söhne an ihm vorbeigeführt. Und der ist nicht dabei. Der ist nicht dabei. Dann fragt er, ist da noch einer? Ja, der Kleinste, der ist da bei der Schafe. Der muss geholt werden und der ist es. Der ist es. Wir kennen die Begebenheit mit David und Goliath, wo sich Davids Herz zeigt, wie er für Gott eifert. Darauf sieht der Herr, dieser Eifer für Gott. Es geht nicht darum, ob der eine groß und schön und ansehnlich ist. Das haben sie vorher gehabt bei Saul. Saul war eines Hauptes länger, ist nur doof, dass ich 1,90 bin. Aber darum geht es überhaupt nicht. Es gibt auch kleine Menschen, die ganz groß sind, ganz groß. Das hat mit dem Äußerlichen nichts zu tun, gar nichts. Die Bibel spricht an mehreren Stellen vom An- und Ausziehen von Dingen. Also wir haben jetzt den Schritt von den Äußerlichkeiten zum Inneren getan und jetzt wollen wir gucken, was wir selber dazu beitragen können. Das haben wir vor kurzem in der Bibelstunde gehabt, daher ist mir das noch geläufig. Es gibt Dinge, die wir aktiv tun können. Legt ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Das ist etwas, was wir tun können. Wir haben durch Gott ein Gewissen bekommen. Wir kennen mehr oder weniger die Heilige Schrift. Wir wissen, was Gott von uns will. Und dem können wir gehorchen oder auch nicht. Das ist das Ablegen. Es gibt aber auch etwas, was wir anlegen sollen. Zieht vielmehr den Herrn Jesus Christus an und tut nicht, was dem Fleisch genehm ist, damit ihr nicht sein Begehren verfallt. Wie kann man einen Gott anziehen? Er ist doch kein Mantel. Darüber darf man gerne ein bisschen nachdenken. Wir wissen aus der Schrift um die Wesensart von Jesus. Und die können wir uns betrachten, wir dürfen sie uns wünschen. Und wir kommen jetzt zu einem Punkt, wo wir eins ganz klar sagen müssen. Das ist ein Bild. Man kann natürlich sich das weiße Kleid, das Christus uns anzieht, nicht vorstellen. Es ist ein Bild, um es uns zu verdeutlichen. Wir müssen ganz klar feststellen, dass dieses weiße Kleid ist ein Geschenk von Christus. Bei allem, was wir ablegen, bei allem, was wir anziehen, bleibt die Errettung, die Erlösung ein Geschenk. Wir haben durch die Bank weg, egal wie gut wir sind, haben wir Dinge im Leben getan, die nicht gut sind, die Gott als Sünde bezeichnet. Das haben die Kinder in Norwegen gelernt. Papa hat es letztens, glaube ich, auch gesagt, diesen Vers. Und da wir erst auch schon mal David hatten, auch große Schuld kann getilgt werden. Und David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er sich gebeugt hat, weil er seine Schuld bekannt hat. Und das ist das hochzeitliche Gewand. Wisst ihr, wie ich eigentlich darauf gekommen bin, darüber zu sprechen? Wir haben dieses Jahr kurz nacheinander 2 Hochzeiten gehabt. Ich habe mal ein Bild gefunden von einer wunderschönen Hochzeitstafel. Und man kann es sich vielleicht ein kleines bisschen vorstellen, was einmal auf uns warten wird. Es wird noch viel herrlicher sein. Gott wartet auf uns. Und es gibt einen Text, in der Bibel, in Matthäus 22, da wird von diesem Hochzeitsmahl des Lammes gesprochen. Das sind die Verse 11 bis 14, nee, 1 bis 14. Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Königreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden, doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet. Meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereitet. Kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg. Einer auf seinen Acker und der andere an sein Geschäft. Einige ergriffen aber seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte sein Heer aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht hinaus an die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straße hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden. Böse und Gute, und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, ließ sich die Gäste anzusehen und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hineingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird Heulen und Zähneklappern sein, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Wir können auf dieses Gleichnis nicht komplett eingehen. Mir geht es heute um das hochzeitliche Gewand. Dieses hochzeitliche Gewand, das bekommen wir geschenkt, wenn wir es haben wollen. Wenn wir Christus bitten, dass er unser Bräutigam wird, dass er uns reinigt von aller Schuld, wenn wir ihn darum bitten, dann tut er das. Dann tut er das. Ich habe die Bilder noch vor Augen, dass, wie es ist, wenn eine Braut weiß gekleidet wunderschön anzusehen ist, und auch das Verhältnis zu ihrem Bräutigam. Die Bibel gebraucht nicht umsonst solche Bilder. Es gibt sogar Scherze in der Gemeinde, wo aus zwei Narben denn einer gemacht wurde, wissen wir alle. Dieses Verhältnis Bräutigam-Braut, da werden die guten Seiten im Menschen, die Gott schon vorher hineingelegt hat, die werden geweckt. Die werden zum Leuchten gebracht. Ein Mensch kann richtig leuchten. Ich weiß von meinen Malerkollegen, dass es unterschiedliche Arten von Weiß gibt. Ich meine dieses strahlend Weiß, dieses fleckenlose Weiß, das scheinbar von selbst leuchtet. Und doch ist es Gott, der dahinter ist, der es zum Leuchten bringt. Dieses Verhältnis Bräutigam-Braut dürfen wir haben. Und nun stellen wir uns vor, wir haben so ein Kleid geschenkt bekommen. So eine Braut wird auf dieses Kleid aufpassen. Es wird sich nicht kurz vor der Kirche, wird diese Braut sich nicht in Dreck schmeißen. Sie will doch vor dem Altar stehen. Das ist ein Bild der Unmöglichkeit. Die Braut wird sich nicht im Dreck suhlen und dann vor ihrem Bräutigam erscheinen, vor der Hochzeitsgesellschaft. Und so ähnlich ist es mit uns auch. Wir haben dieses weiße Kleid geschenkt bekommen. Und wir gehen zur Hochzeit, zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und ich sag mal, wenn dann doch ein Fleck raufgekommen ist. Oh, ich denke mal, dann wird aber einiges in Bewegung gesetzt werden, damit dieser Fleck aber vor der Hochzeit darunter ist. Und da werden auch keine gefährlichen Sachen gemacht. Da wird kein Rotwein getrunken, nochmal schnell oder irgendwas, was man nicht wieder abkriegt. Ich denke, ihr habt verstanden, wie ich das meine. Wir dürfen dieses Kleid versuchen, weiß zu lassen, zu behalten. Und wenn doch Flecke raufkommen, wissen wir, wie sie auch wieder abgehen. Wir wissen es. Wir dürfen vor Jesus erscheinen und wir dürfen sagen, mach es wieder ab, mach es wieder ab. Und es ist seine Kraft und sein Verdienst und sein Opfer. Ich habe ein paar Fragen aufgelistet. Wie sieht Gott mich eigentlich? Guck mal, wenn ihr sitzt hier alle, ich stehe hier vorne, ich kann euch alle angucken. Wir haben bunte Sachen an. Mit welchen Augen sieht uns Gott? Wenn Gott hier in die Gemeinde hineinschaut, welche Farbe haben unsere Kleider? Sind sie weiß? Und nicht wir bestimmen, wie er uns sieht. Er bestimmt es. Er ist der Richter, nicht wir. Wir haben hier beim Frühstückstreffen mal gesessen und Doris heißt sie, ne? Doris von Dieter die Frau. Sie hat in ihrer überschwänglichen Art gesagt, ja, dieses Kleid, ich habe es. Ich habe dieses Kleid. Und sie wird darauf aufpassen, das weiß ich. Das weiß ich. Wie gehe ich mit Flecken um? Wie gehe ich mit Flecken um? Auf diesem Kleid. Sag ich, naja, dieser Fleck, der ist ja nicht gleich vorne. Wenn ich mich richtig rumdrehe, dann sieht das keiner. Doch, Christus sieht ihn. Christus sieht den Fleck. Und er will ihn auch abmachen. Wir müssen ihn nur lassen. Wir müssen ihn nur lassen. Es ist ganz einfach. Wir haben am Mittwoch in der Bibelstunde das letzte Kapitel aus dem ersten Petrusbrief zum Ende gebracht. Da gibt es einen Vers: Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Seid nüchtern und wachsam und widersteht ihm. Der Teufel will uns gerne dreckig machen, damit dieses Kleid nicht weiß ist, damit wir nicht erscheinen dürfen bei der Hochzeit. Nüchtern und wachsam sein. Es war für mich überwältigend zu erkennen, was nüchtern eigentlich bedeutet. Die Welt sehen mit Gottes Augen, durch die Bibel hindurch. Alles andere sind Hirngespinste oder kommen sogar vom Bösen. Gott selbst, der die Welt gemacht hat, der die Grundfesten der Welt gelegt hat, der am Ende da sein wird, er ist die Wahrheit und er ist der Richter, er allein ist der Maßstab. Und wenn wir durch ihn, durch sein Wort hindurch die Welt betrachten, uns betrachten, dann sind wir nüchtern. Das ist Nüchternheit. Ich finde, dass das Gleichnis vom Hochzeitsmahl des Lammes, es klingt ganz hart. Ne? Da wird dieser eine Mann, der wird gebunden und er wird rausgeworfen. Wenn wir uns eine Hochzeit vorstellen, da kommt ein Gast, der nicht geladen ist und der ist auch nicht so gekleidet. Ich weiß nicht, ob wir so wären. Wir würden vielleicht ein bisschen pikiert gucken, aber würden es ertragen und würden ihn sitzen lassen und würden sagen, du iss und trink mal. So ist Gott nicht. In seiner Gegenwart wird kein Schmutz geduldet. So ist Gott nicht. Ich durfte mal eine Predigt von Theo Lehmann hören. Da sagte er, also er spricht ja immer sehr deutsch, Gott ist nicht zu blöd zu sagen, was er will. Er drückt das ganz einfach und verständlich aus, sodass jeder weiß, was damit gemeint ist. Es gibt Geheimnisse in der Bibel, die sich einem nach und nach erschließen, das stimmt. Aber die grundlegenden Sachen mit Vergebung und mit Schuld sind ganz einfach, ganz, ganz einfach. Ich mag das Bild gar nicht wegmachen. Guckt noch mal rauf, stellt euch selber die Fragen. Dann habe ich in der Offenbarung noch einen Vers gefunden. Freuen dürfen sich alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er fügte hinzu, dies alles sind Worte, die von Gott kommen, auf sie ist Verlass. Ist das nicht wunderbar? Darauf ist Verlass. Er schenkt uns ein Kleid, ein strahlend weißes. Er passt auf, dass es sauber bleibt, wenn wir ihn lassen. Wir dürfen wie Kinder immer wieder zu ihm kommen und sagen, guck mal hier, Papa, hier ist ein Fleck, bitte mach ihn weg, es tut mir leid. Und er macht es sofort, sofort. Und es ist wieder weiß, wie neu. Das können wir uns nicht erkaufen, aber wir müssen uns auch nicht unbedingt vor der Kirche noch in die Modderpfütze schmeißen. So ist es gemeint, ganz einfach. Ja. Bei dem Ding mit dem Anziehen und Ausziehen und mit Kleidern, da kam mir noch ein Aspekt, da geht es um die Waffenrüstung. Aber die behandeln wir jetzt nicht. Darauf warten wir bis zum nächsten Mal. Amen.